direkt mit einem großen Thema, nämlich der Verantwortung von der Industrie für all die Open-Source-Projekte. Und ich will gar nicht lang labern und gebe an Mirko ab.
Dankeschön. Freue mich, dass ihr es in meinen Vortrag geschafft habt zum Thema verteilte Scharniere, wie ich es genannt habe, zwischen Maintainerinnen und Industrie. Wir sind eine kleine Runde. Ich würde es so halten, dass wir vielleicht am Ende dann Gelegenheit haben, um ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Mal schauen, wie lange ich brauche, um meinen Pitch hier abzuliefern am Sonntagmorgen auf den 21. Datenspuren. Ist das so, oder? 21. Respekt. Genau, ich sage kurz was zu mir. Mein Name ist Mirko Svilus. Ich arbeite für den Sovereign Tech Fund innerhalb der Sovereign Tech Agency. Wir kümmern uns um Maintenance von Open-Source-Infrastruktur, digitale Basis-Infrastruktur und haben das Ziel, uns dort mit quasi die Dinge nachhaltiger zu machen. Also Sustainability ist eines unserer Kernfokus-Themen. Und wir haben verschiedene Programme, mit denen wir uns quasi beschäftigen, beziehungsweise über die wir das operationalisieren. Ein Programm ist der Sovereign Tech Fund, wie gesagt, den ich selber leite. Und dann gibt es noch das Fellowship-Programm. Das ist ein neues Programm, was wir dieses Jahr gestartet haben, letztes Jahr uns ausgedacht haben, wo wir Maintainerinnen direkt finanzieren. Aktuell 6 in der ersten Pilotrunde und wir überlegen gerade, wie wir das nächstes Jahr verstetigen können. Und dann haben wir noch das Sovereign Tech Resilience Programm, was sich mit Open Source Security beschäftigt und quasi so eine Kombination ist zwischen einem Bug Bounty Programm, aber auch einem Fixed Bounty und einer Agentur oder eine Reihe von Agenturen, die uns hilft oder die uns helfen kann, in Open Source Projekten tatsächlich auch gefundene Vulnerabilities zu fixen dann, beziehungsweise auch ein bisschen Refactoring zu machen, Architekturberatung, solche Dinge. Also unterschiedliche Programme, mit denen wir versuchen, mit denen wir es schaffen, aus unserer Sicht, das zu operationalisieren, dieses bisschen abstrakte Mission Statement. Gibt dir diese nette Analogie zu physischer Infrastruktur. Und wir sind halt der Überzeugung, dass das eine Staatsaufgabe ist. Es geht um digitale Daseinsvorsorge. Es geht darum, dass alle Menschen in so einer Gesellschaft eben alle Dinge haben, die sie zur Teilhabe eben brauchen. Und das sind eben eine Brücke, über die ich fahre, eine Straße, über die ich gehe, sauberes Wasser, was ich konsumiere, dass ein Abwassersystem funktioniert. Das sind alles Dinge, die wir in der physischen Welt als Voraussetzungen sehen für ein gemeinsames Zusammenleben. Und in der digitalen Welt sehen wir das genauso. Also wir sehen auch, dass es dort eben Infrastruktur gibt, die wir benötigen und die uns, die wir brauchen, um quasi unsere Gesellschaft zu organisieren, aber eben auch bei der Industrie, um Geschäfte zu machen, um Innovationen voranzutreiben. Und das ist für uns eben Open Source beziehungsweise offene digitale Basisinfrastruktur. Und versuchen dann immer so ein bisschen diese Analogie zu bauen. Und für Menschen, die jetzt nicht aus dem digitalen Umfeld kommen oder jetzt nicht da sich groß vorstellen kann, wie sozusagen das dann aussieht in der Softwarewelt oder eben auch in der Hardwarewelt, wie diese Abhängigkeiten aussehen. Und oft sind die eben auch einfach unsichtbar, beziehungsweise eben auch die Komponenten, die dort verbaut sind, sind unsichtbar und auch deren Vulnerabilität, also die sind halt auch oft angreifbar und oder sind eben manchmal eben auch schlecht gepflegt oder eben unter schwierigen Bedingungen gepflegt, weil eben auch die Menschen, die das bauen und maintain, eben das auch am Abend und am Wochenende machen, während die Kinder rumspringen und eben das Leben stattfindet, sowas, ne, weil sie eben oft nicht dafür bezahlt werden. Und das führt eben zu Problemen, die wir dann sehen können, auch im digitalen Bereich. Wir haben ja verschiedene Sicherheitslücken jetzt in den letzten Jahren gesehen. Wir haben jetzt gerade wieder eine Supply Chain Attacke auf das NPM-Ökosystem mit einem ziemlich dramatischen Ausmaß gesehen. Dann werden diese Komponenten sichtbar, da wird die Bildinfrastruktur sichtbar und die Infrastruktur drumherum. Bis dahin ist sie eben nicht so sichtbar. Ne? Wir haben das hier in Dresden gesehen, letztes Jahr mit unserer Carola-Brücke, die uns eingefallen ist. Und da war eben auch klar, okay, da gibt es halt irgendwie Spannbeton und da gibt es irgendwie Stahlseile, die durch die Brücke durchlaufen, die von innen korrodiert sind. Es ist unsichtbar und die dann aber am Ende dazu geführt haben, dass dann eben nachts um 3 die Brücke einfach eingefallen ist, sowas. Ne? Und das sehen wir, können wir übertragen ins Digitale, wo das quasi ähnlich ist, nur eben nicht, ein bisschen abstrakter, sowas. Ne? Genau, wenn man das nochmal ein bisschen versinnbildlichen will, kommen wir eigentlich immer mit diesem XKCD an. Das muss auf jeder Folie drauf sein, wo wir uns quasi um diesen kleinen Baustein da unten rechts kümmern, wobei das ein bisschen fehlgeleitet vielleicht hier und da ist, weil man dann immer denkt, ja, wenn man sich jetzt um diesen kleinen Baustein gekümmert hat, dann ist das Problem gelöst. Aber so ist es eben leider nicht, sondern es sind eben tausende von Abhängigkeiten, die auf unterschiedlichen Ökosystemen genau diese Funktionen haben und müssen halt eben schauen, dass wir das ein bisschen struktureller angehen, sowas, ne? Und uns nicht der Illusion hingeben, dass wenn dieser kleine Baustein dort gegen was Breiteres, Stabileres ausgetauscht ist, dass wir dann ja, das Problem nicht mehr haben. So ist es eben leider nicht. Ansonsten muss man sagen, dass Open Source ein großer Erfolg war. Ne? Man sieht es auf allen Ebenen. Das ist jetzt hier ein Screenshot von der Black Duck sozusagen Report, den sie jährlich rausbringen, jetzt für das Jahr 2024. Die scannen also regelmäßig für ihre kommerziellen Kunden auch Codebasen und stellen also fest, wenig überraschend, 97% dieser Codebasen enthält Open Source. Was jetzt für uns, die jetzt im Software Engineering unterwegs sind, jetzt nicht sonderlich überraschend ist, eher so ein bisschen überraschend, okay, was ist mit den anderen 3%? Genau, aber wie ihr seht, es steckt überall mit drin. Es gibt keine proprietäre Software mehr, das können wir uns, also den Begriff, ne, können wir irgendwann mal streichen, weil es den eigentlich an sich nicht mehr gibt, weil alles irgendwie eine Open Source Komponente hat, auf die es aufbaut, auf der es betrieben wird, über die es ausgeliefert wird. Also diese Infrastruktur, die man braucht, um ein digitales Produkt herzustellen, auf den Markt zu bringen, zu konsumieren, braucht Open Source. Es gibt keinen Weg mehr dran vorbei. Es gibt keine proprietäre Software mehr. Und das kann man sich einfach, also diese Kategorien, klar, am Ende dann, wenn ich dann das Produkt sozusagen monetarisiere und auf den Markt bringe, klar, habe ich dann irgendwie vielleicht eine andere Lizenz und verkaufe das, aber die Dinge, die da drin stecken, sind auch Open Source. Und das kann man natürlich dann irgendwie übersetzen in Business Value auch. Ne? Wir sehen das jetzt hier bei dieser Harvard-Studie aus letztes Jahr vor 2 Jahren, die haben gesagt haben, wir wollen das jetzt mal quasi quantifizieren, was ist das für ein Wert, der da drin steckt, und kam dann hier auf diese ein bisschen astronomische Summe. Und das mag jetzt von außen so ein bisschen nach einer Milchmädchenrechnung klingen oder nach einer Rechnung, die jetzt irgendwie ne, ein bisschen an Haaren herbeigezogen ist, aber im Grunde merkt man ja, es gibt die Erkenntnis, dass wir quasi diese Durchdringung haben mit Open Source und natürlich aber auch das Bedürfnis, das irgendwie zu quantifizieren. Was ist es uns denn wert? Weil nur wenn wir den Wert bestimmen können, können wir auch dann auf der Gegenseite überlegen, was können wir denn investieren überhaupt? Und deswegen ist diese Denksportaufgabe eigentlich ganz angenehm, dass Leute sich damit beschäftigen, egal ob jetzt die Zahl stimmt oder nicht, ne? Aber es ist gut, sich über den Wert Gedanken zu machen, weil nur dann kann man quasi den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, was wollen wir denn was können wir denn rein investieren, was können wir uns denn leisten? Also Open Source an sich und auch die Art und Weise, wie wir heute Software bauen, hat sich extrem verändert. Ne? Wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren, seitdem ich irgendwie Software baue, ne, ist Software Engineering aus meiner Sicht eher eine Komposition geworden von Dingen, ne, wo wir einfach gut abgehangene Bausteine benutzen und dann unsere Businesslogik obendrauf bauen. Und das ist in den meisten Fällen, das ist dann irgendwie nur noch 5 oder 10%, wenn man das jetzt mal in Lines of Code irgendwie ausdrückt. Aber der Rest ist Open Source. Das ist ein riesiger Erfolg für die Menschen auch, die sich da seit Jahren, Jahrzehnten engagieren, sowas, ne, muss man einfach sagen. Es ist eine kleine Heldengeschichte, und mit jedem Schritt in den letzten 20, 30 Jahren, die man da vorwärts gegangen ist, ist man immer so ein kleines Schritt weitergegangen. Ne? Der Zirkel, der Kreis wurde immer größer, wie unsere Hobbits hier, die auch dann sagen, es ist immer mit jedem Schritt, den man gegangen ist, ist man noch nie so weit weg gewesen von dem Kern, wo man mal angefangen hat. Ne, Linux ist überall. Ne, vor 2 Jahren auf einem Panel Linus Torvalds gesehen, der gesagt hat, wir haben mal angefangen, als wir Linux gebaut haben in den 90ern, Späße zu machen, dass irgendwann wird Linux die Welt dominieren und es wird überall laufen. Und jetzt mittlerweile meint Linus, dann ist es kein Spaß mehr, sondern es ist eine bittere Realität, dass es auf jedem Gerät läuft. Und das hat natürlich auch eine große Verantwortung, die damit einhergeht. Genau, und dieser Erfolg bedingt oder mündet dann sozusagen auch in der Regulierung, ne? Also dass wir dann auch sehen, dass im politischen Bereich, wo es also darum geht, Rahmenbedingungen zu setzen und Gesetze sich auszudenken, dass es dann natürlich auch Regulierungen gibt, die sich mit Open Source beschäftigen, beziehungsweise die dann nicht mehr drum rumkommen zu sagen, naja, wenn das jetzt so ein weit verbreitetes Ökosystem ist, so eine Haltung, auch diese Ökosysteme sich so entwickelt haben, dann muss das auch irgendwo sich wiederfinden. Und so ist es jetzt beim Cyber Resilience Act auch passiert. Das ist quasi die Regulierung, die sich jetzt mit Produkten mit digitalen Elementen beschäftigt, die auf den europäischen Binnenmarkt gebracht werden. Es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Regulierungen, die wir jetzt auch im digitalen Bereich gesehen haben. Aber der Cyber Resilience Act ist eine Regulierung, die sich eben beschäftigt mit Produkten mit digitalen Elementen. Ist ein bisschen so definiert, dass man sagt, eigentlich alles, was nicht jetzt eh schon irgendwie reguliert ist, also jetzt Flugzeuge, Medizingeräte, Systeme, die in Atomkraftwerken laufen und sowas, die haben bis jetzt schon eine andere Cybersicherheitsregulierung auch gehabt, aber der Cyber Resilience Act beschäftigt sich jetzt mit Produkten mit digitalen Elementen, die die sozusagen auf den Markt kommen und die eben auch zum Beispiel Konsumer und sowas eben adressieren. Und an dieser Stelle wird dort eben auch auf Open Source explizit eingegangen, weil man gesagt hat, naja, es ist eben ein Bereich, den man nicht mehr außen vor lassen kann. Und ich habe jetzt hier mal so ein paar, also das ist jetzt hier Recital 17, wo eben auch auf die quelloffene Software eben eingegangen wird. In diesem Cyber Resilience Act werden verschiedene Rollen quasi definiert. Also wir haben dort keine Open Source Kontributoren, keine Open Source Maintainer, die dort irgendwie eine Rolle spielen. Also die werden dort quasi hier und da mal benannt, aber im Grunde, was die Rollen des CIA angeht, haben wir dort quasi Hersteller und Verwalter, also im Englischen Manufacturer und Steward. Und ansonsten gibt es keine weiteren Rollen, die damit eine Rolle spielen. Und diese Rollen sind sozusagen dazu da, um so bestimmte Obligationen zu definieren. Das heißt, komme ich gleich später nochmal dazu, ne, dass man also sagt, okay, wenn ich jetzt ein Hersteller bin, ein Manufacturer, der so ein Produkt mit digitalen Elementen auf den Markt bringt, dann möchte ich dort im Prinzip dem Hersteller mit bestimmten Pflichten belegen. Ne? Ich möchte ihm mitgeben, dass wenn er das Produkt auf den Markt bringt, zum Beispiel, dass es für 5 Jahre mit Software-Updates irgendwie zu versorgen ist. Ne? Und das ist aus unserer Sicht und aus der Sicht von anderen Leuten, die sich damit beschäftigen, eine gute Entwicklung, weil wir damit zum ersten Mal Hersteller ein bisschen genauer konfrontieren mit den Erwartungen, die wir im europäischen Binnenmarkt an solche Hersteller haben, die ja damit auch Geld verdienen. Das machen das ja nicht jetzt irgendwie aus Philanthropie oder sowas, sondern sie verdienen damit Geld und wir wollen gerne sicherstellen, dass die Hersteller auch bestimmte Pflichten wahrnehmen, von denen wir denken, dass die wichtig sind für uns als Konsumenten innerhalb von diesem Binnenmarkt. Und dann hat man sich gesagt, naja, aber es gibt gerade, was jetzt den Open-Source-Bereich angeht, gibt es noch ein bisschen eine andere Funktion, wo es vielleicht eine Rolle gibt, die jetzt nicht unbedingt ein Hersteller ist, sondern die quasi eher so eine Scharnierfunktion vielleicht einnehmen kann zwischen der Industrie und diesen Open-Source-Maintainern. Also man hat sich da zum Beispiel angeguckt, die Open-Source-Foundations, von denen es ja einige gibt in verschiedenen Ökosystemen, und hat gesagt, das ist ja ein bisschen eine andere Funktion, weil die sind jetzt keine, also in den meisten Fällen keine Institutionen mit Gewinnerziehungsabsichten, sondern es sind oft Non-Profits. Also Stiftungen oder Vereine oder in den USA die 503c-Regelungen, ne, die also so tax-exempt sind dort. Und dann hat gesagt, naja, für die braucht man eigentlich noch ein bisschen anderes Instrument, für die müssen wir jetzt nochmal eine extra Rolle einführen. Und hat sich dann eben diese Rolle des Stewards ausgedacht. Und aber wie gesagt, die Open Source Maintainer und die Kontributoren zu diesen Projekten spielen eigentlich keine Rolle, weil sie nicht reguliert sind. Also sie sind nicht Teil der CIA-Regulierung, weil sie quasi nicht mit kommerziellen Interessen quasi ihre Produkte mit digitalen Elementen auf den Markt bringen, sondern sie tun das in einem freiwilligen Effort sozusagen. Ne? Also sind Hobbyisten, die wollten das eine Problem lösen und sie machen das nicht mit einer kommerziellen Gewinnerbringungsabsicht. Und selbst wenn sie jetzt irgendwie einen kleinen Servicevertrag mal haben mit jemandem, der sagt, ja, ich pflege jetzt hier diese Komponente oder ich baue jetzt für diesen und jenen Kunden mal bezahlt einen Feature ein oder sowas, ne, das ist keine kommerzielle Aktivität im Sinne des CIA. Wie genau dann dort die Graustufen verlaufen, werden wir noch feststellen, glaube ich, in den nächsten 2 Jahren, bis der CIA dann sozusagen in die tatsächliche Ausführung kommt, also bis er dann quasi mit allen Elementen in Full Force geht. Aber im Grunde ja, ist es quasi eine klare Abgrenzung dort. Und deswegen gibt es diese Rolle des Maintainers auch nicht oder der Maintainerin und auch nicht des Contributors, weil sie einfach nicht Teil dieser Regulierung sind. Sie sind nicht Teil dieser Produktregulierung. Vielleicht nochmal ein Wort zu Produkten mit digitalen Elementen. Es geht also um alle Produkte, die irgendwie eine Art von digitalem Element drin haben, das sagt schon der Name, aber sie müssen auch eine Konnektivität haben. Also es muss irgendwie eine Art von Netzwerkinterface geben. Also wenn es jetzt irgendwie ein Embedded Device ist, was gar keinerlei irgendwie Kommunikation nach außen ermöglicht über eine Bluetooth oder Wi-Fi oder was auch immer Schnittstelle, dann ist das nicht Teil der Regulierung, sondern es geht quasi nur um Produkte mit digitalen Elementen, die irgendwie sprechen können. Sowas aber de facto, wenn wir uns den IoT-Bereich angucken und sowas, natürlich ist das dort gerade, alle digitalen Produkte haben irgendwie eine Art von Over-the-Air, was auch immer, Interface, sowas. Ne? Es wird jetzt wenig geben, dass es Produkte gibt, die quasi da gar nicht irgendwie eine Art von Möglichkeit haben, nach außen sich zu verbinden. Und was nach zumindest meiner Interpretation auch nicht betroffen ist von dem CIA, sind Software-as-a-Service-Produkte, ne? SaaS-Produkte. Weil die eben auch nicht quasi auf den Markt gebracht werden. Man muss sich das mal so vorstellen, dass da quasi jetzt irgendwie so ein Produkt ist, was ich auf eine CD brennen kann, wenn man jetzt mal die alte Welt irgendwie sich anschaut oder was ich irgendwie über einen App Store irgendwie auf mein Telefon irgendwie beziehen kann. Also diese Dinge, bei SaaS-Produkten ist es eher so, dass ich quasi, ich habe irgendeine Plattform und ich biete einen Service an, ne? Und ich kann eine Webseite, die ich aufrufe oder sowas, ist ein Service, den ich anbiete. Und das wäre jetzt nicht Teil der Regulierung des CIA. Das wäre nur dann so, wenn da irgendwie eine Remote Data Processing involved ist und sowas, ne? Also wo es irgendwie darum geht, dass man Daten über diesen Service irgendwie verarbeitet und dann hat man irgendwie ein anderes Gerät, was mit diesem Service in Verbindung steht. Das sind alles Dinge, die im CIA drin sind, aber eben nicht eine reine SaaS-Anwendung, die ich jetzt über einen Browser irgendwie aufrufe, sowas, ne? Das mag sicherlich dann nochmal ein bisschen genauer definiert werden, jetzt auch im Rahmen der nächsten 2 Jahre, aber das ist so die Interpretation, die ich jetzt da gerade habe. Genau, und dadurch, dass es jetzt diese Rolle des Maintainers nicht gibt, ist natürlich ein bisschen schwierig. Was passiert denn jetzt, ne? Also mit dem CIA? Also was hat denn das jetzt für Konsequenzen? So, ne? Und deswegen habe ich gedacht, na gut, dann führe ich die Rolle mal kurz ein als Sinne von einem Persona, ne? Ich habe ein bisschen Produktmanagement gemacht, beziehungsweise stimmt nicht, ist gelogen, sondern ich habe mit Leuten gearbeitet, die Produktmanagement machen. Und da gibt es so eine Methode, wenn man sich so eine Discovery machen möchte von Use Cases und von Anwendungsfällen, dann denkt man sich so Personas aus. Ne? Also man guckt so nach einer möglichst archetypischen, prototypischen Figur, ne, und sagt, okay, die hat jetzt bestimmte Eigenschaften und mit der lässt sich dann ein bisschen besser denken, wenn es darum geht, Anwendungsfälle sich zu überlegen und zu überlegen, ob jetzt das Problem, was ich lösen möchte, tatsächlich das Problem ist, was diese Persona hat, ne, diese Person. Das gibt auch viel Kritik an der Methode, weil man sagt, naja, eigentlich hilft uns das nur irgendwie Stereotype zu verstärken. Das hat in der Industrie, ist es glaube ich auch oft in diese Richtung gegangen. Jetzt für mich ist es trotzdem erstmal eine ganz gute Übung gewesen, um zu sagen, okay, wie sieht denn jetzt mal so eine Person aus, die jetzt im Rahmen vom CIA jetzt für mich jetzt irgendwie gerade interessant ist, sowas. Ne? Und da habe ich mir jetzt hier Array ausgedacht, quasi jemand, der so 1 bis 3 Libraries irgendwie maintains, das für eine gewisse Zeit macht, also da jetzt nicht irgendwie jetzt gerade erst irgendwie reingestolpert ist. Es gibt für die Bibliotheken, also denkt euch zum Beispiel das Python-Ökosystem, ne, und guckt euch dort irgendwie eine beliebige Bibliothek an, die ein bisschen Adoption hat und sowas. Ne. gibt da zu den meisten Dingen jetzt nicht wirklich eine Alternative, sondern wenn sich da was durchgesetzt hat, dann ist das quasi die, die jetzt gerade maintained wird und die benutzt man dann halt. Ne? Es könnten sehr kleine Sachen sein, also irgendwie einen String zu formatieren nach einer bestimmten Regel oder keine Ahnung, eine Art von Logging-Funktionalität, sowas halt. Ne? Also Dinge, die ein bisschen größer, ein bisschen kleiner sind, aber im Grunde gibt es zu diesen Dingen, die sich dann durchgesetzt haben, in diesen Komponenten jetzt nicht wirklich eine Alternative. Dann ist immer quasi die Frage, wie lange wird denn jetzt diese Person, die ich jetzt im Auge hatte, jetzt die Woche über dran arbeiten? Und dann habe ich so gedacht, es gibt ja immer auch so Peak-Situationen, wo Leute dann sehr tief sich mit Dingen beschäftigen müssen, weil es jetzt gerade eine Security-Vulnerability gab oder weil, es ist ein sehr großes Insekt, eine Schwachstelle gab. Und da muss man natürlich am Wochenende vielleicht dann, oder muss man nicht, aber will man am Wochenende vielleicht das dann irgendwie fixen, dann ist das natürlich ein bisschen mehr Aufwand. Und deswegen habe ich so gedacht, na gut, so zwischen 3 und 6 Stunden die Woche vielleicht beschäftigt man sich dann mit der Maintenance von dieser Bibliothek. Ne? Diese Person ist alleine, ne, auf dem Projekt unterwegs, mag hier und da mal Kontributoren geben, aber die ich jetzt im Auge habe, die arbeitet eigentlich alleine dran und zwischendurch gibt es mal einen Merge-Request, einen Pull-Request, den man irgendwie nochmal sich anschauen muss von Dritten, ne? Aber im Grunde ist man alleine. So, und das ist auch tatsächlich, wenn man sich die Studien anguckt, ist das für den Großteil aller Open-Source-Maintainer, die sind einfach alleine, sowas. Ne? Da gibt es niemanden links und rechts, der jetzt groß mitmacht. Dann so, was die sozusagen, wir nennen es beim STF, nennen wir es Prävalenz, also so die Verbreitung angeht. Ne? Wie oft wird es jetzt genutzt? Und wenn man sich jetzt so auf Dependency Graph Analyse Software anguckt, ne? Zum Beispiel auf GitHub oder sowas, kann man sich dann angucken, wie oft das Paket quasi von Dritten referenziert oder eingebunden wird, also Dependence. Und da gibt es ja unterschiedliche Zahlen. Es gibt ja natürlich Pakete, die jetzt unter den Top 5 sind und sowas, ne? Die haben dann irgendwie 1 Million Abhängigkeiten. Also sind quasi als Abhängigkeit definiert von 1 Million Paketen auf GitHub, und das ist ja nur GitHub, und das sind quasi ja nur die offenen Repositories, und das sind natürlich nicht die kommerziellen Codebasen, in denen es quasi auch nochmal referenziert wird. Also es gibt sehr unterschiedliche Zahlen. Ich habe jetzt gesagt, gut, ich gehe jetzt mal mit 800, das ist für mich so eine Zahl, mit der ich jetzt irgendwie sagen kann, okay, es wird benutzt, sowas, ne, von Open Source, von anderen Open Source Abhängigkeiten. Muss natürlich dann immer auch gucken, okay, was ist das für eine Bibliothek, wie ist die im Stack irgendwie verhaftet, ne? Was weiter oben ist im Stack, dann wird die jetzt selber nicht so viel als Abhängigkeit selber definiert, und wenn es weiter unten im Stack ist, dann natürlich ein bisschen mehr. Aber dann habe ich gesagt, okay, es gibt halt so eine, für diese Person und für diese Libraries, die Person jetzt hier maintaint, gehe ich jetzt von 800 aus. Ne? Das ist quasi für mich eine Zahl, wo ich sage, okay, das hat eine gewisse Verbreitung, und wir können annehmen, dass es in kommerziellen Seiten auch viel verwendet wird. So, ne? Die Person hat nur anekdotische Evidenz über die kommerzielle Nutzung. Ne? Hat mal gehört, dass das hier und da eingesetzt wird, hat mal auf einer Konferenz mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ja, das ist aber echt total wichtig für uns und es ist total super, dass du das machst. Und übrigens, wir haben irgendwie einen 8-stelligen Jahresumsatz mit einem Produkt, was wir quasi dort verkaufen. Und da steckt auch natürlich neben vielen anderen hunderten Abhängigkeiten, aber auch deine Bibliothek drin, sind total dankbar, sowas. Ne? Das kriegt die Person mit, aber sie hat jetzt keinerlei von offiziellem Vertrag oder Contract oder Support irgendwas, ne, in die Richtung jetzt der Industrie von diesen viel bezahlten, gut bezahlten Industrieakteuren, sowas, ne. Und dann habe ich gesagt, okay, aber so ein bisschen GitHub-Sponsor, das wird die Person machen, und da werden so im Schnitt zwischen 23 und 42 Dollar im Monat irgendwie reinkommen. Das ist natürlich nett, um sich mal ein Eis zu kaufen, aber reicht jetzt auch nicht für irgendwas anderes. Und was ich jetzt auch noch angenommen habe, ist, das ist eine Person, die jetzt hier und da mal die Fühler ausgestreckt hat und sich schon auch hier und da vernetzt. Das heißt, es ist jemand, der in dem Ökosystem auch nochmal so ein paar andere MaintainerInnen von anderen Bibliotheken kennt, die so ein bisschen in der gleichen Ecke unterwegs sind, sei es auf dem gleichen Tech-Stack oder sei es auf einem ganz anderen Tech-Stack mit einer anderen Implementierung von einem ähnlichen Standard oder sowas. Aber sie kennt so ein bisschen die Leute und ist vielleicht hier und da mal auf einer Mailingliste, also hat so ein paar Verbindungen. Und ist aber nicht organisiert in der Open Source Software Foundation, also nicht irgendwie in der Apache Software Foundation, in der Python Foundation, in der Rust Foundation oder sowas, ist nicht da drin, sowas. Ne? Und diese Foundations, Open Source Foundations, muss man auch sagen, gibt immer so ein bisschen so eine Fehlwahrnehmung, was deren Rolle eigentlich ist, sowas. Ne? Weil dann immer Leute denken, ja, sobald irgendwie ein Apache vorne dran steht, ne? Apache Log4j Sowas, ne, da ist super, das ist der Haken dran, das ist, ist geklärt und die Maintainerinnen hinter diesem Projekt haben einen Vertrag irgendwie mit dieser Foundation und kriegen da irgendwie auch ihre Arbeit bezahlt, aber so ist es in den allermeisten Fällen nicht. Diese Open Source Software Foundations haben eine wichtige Funktion, weil sie einen Umbrella sozusagen bieten, oft halten die dann die Markenrechte, oft geben die Bildinfrastruktur mit rein, ne, und haben irgendwie ein GitLab oder sowas, was sie mit maintainen oder eine Webseite und haben so ein bisschen Governance-Struktur und sehr genaue Regeln, wie Entscheidungen getroffen werden, dann in den Top-Level-Projekten und sowas. Das ist alles sehr wichtig, möchte auch überhaupt nicht jetzt irgendwie kleinreden, aber sie sind nicht dafür da und sehen ihre Rolle nicht darin, Maintainerinnen zu bezahlen für Arbeit, die sie leisten. Das ist also nicht der Fall. Und selbst wenn man sich jetzt das Ökosystem anguckt, dann geht man jetzt heutzutage, kann man davon ausgehen, dass 80-90% aller Open-Source-Projekte, die irgendwo in Produktion laufen, nicht in der Open-Source-Software-Foundation organisiert sind. Also es sind nur 5-10% sowas, die sich dort wiederfinden. Genau, also das ist jetzt so meine Persona, über die ich jetzt kurz reden möchte, um jetzt ein bisschen quasi das Gedankenexperiment weiter zu stricken. Was ändert sich denn jetzt für diese Person mit dem CIA? Sowas, ne? Also wie wird es jetzt schlimmer für die? Wird es jetzt irgendwie besser für die Person? Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt hat man so ein bisschen so ein Bild, ne? Und weiß, okay, was die Person auch möchte ist, und das habe ich jetzt nicht nochmal mit gesagt, ist, aber möchte eigentlich gerne was an ihrer eigenen Conversation Model irgendwie ändern, weil sie hat ja dieses anekdotische Beweis. Also sie weiß, dass die Komponente in der Industrie verwendet wird, sowas, ne, und denkt sich dann, na gut, aber jetzt arbeite ich hier irgendwie 3 Stunden im Schnitt in der Woche an diesem Ding und irgendwie bezahlt mir das keiner und irgendwie wäre es ja schon nett, wenn ich zumindest mal dafür irgendeine Anerkennung bekommen würde, weil die, was über GitHub Sponsors reinkommt, ist es jetzt nicht, sowas, ne, also sie hat irgendwie Lust drauf, was zu ändern und tatsächlich das deckt sich auch mit den Zahlen, die wir mal erhoben haben, letztes Jahr, als ich quasi dieses Fellowship-Programm aufgesetzt habe, wo wir Maintainerinnen gefragt haben, würdet ihr gerne an eurem aktuellen Kompensationsmodell was ändern? Und die überwiegende Mehrzahl hat gesagt, ja klar, wenn es irgendwie geht, würde ich es gerne machen. Das heißt, ja, also die Frage ist jetzt, okay, sie ist jetzt nicht in einer super schlechten Position, ne, weil sie hat irgendwie einen Job, mit dem sie irgendwie Geld verdient und sowas, aber das ist, und macht es so nebenbei und so, es passt irgendwie, aber auf der anderen Seite fühlt es sich auch nicht so richtig gut an. Und jetzt ist die Frage, was ändert sich jetzt durch den CIA? Weil das ist ein Status quo, den kennen wir seit 20 Jahren für viele von diesen Projekten, könnte jetzt auch die nächsten 20 Jahre so weitergehen. Jetzt kommt aber diese Regulierung rein und mit der quasi Hersteller auch bestimmte, wie ich gesagt habe, eine Obligation haben, die sie irgendwie umsetzen müssen. Ne? Und die habe ich jetzt hier nochmal aufgeschrieben für, vielleicht ein bisschen klein zum Lesen, aber für die Manufacturer, also für die Hersteller, gibt es eine ganze Reihe von Obligationen, von Verpflichtungen, die sie nachweisen müssen, wenn sie ihre Produkte auf dem europäischen Binnenmarkt irgendwie vertreiben wollen weiter. Ne? Und ich habe jetzt hier mal so ein paar Sachen, die ich jetzt denke, die interessant sind, fett markiert. Ne? Warum die interessant sind, kommen wir gleich zu. Und beim Steward, das ist quasi jetzt so diese Scharnierfunktion, die haben wesentlich weniger Obligationen und haben auch keine Strafen, die sie irgendwie bezahlen müssen am Ende, falls sie gegen diese Obligationen irgendwie verstoßen. Also beim Manufacturer kann es empfindlich werden. Wir haben es auch mit anderer EU-Regulierung gesehen. Das ist dann irgendwie, berechnet man dann irgendwie unterschiedlich. Ne? Man kann sein, dass es dann irgendwie auf einem Prozentsatz des Jahresumsatzes geht und das ist dann irgendwie bei so einem Big-Tech-Konzern auch ein bisschen unangenehm dann, weil die Zahlen halt dann sehr schnell sehr groß werden. Das heißt, man möchte sich schon an diese Obligation dann auch halten. Für den Steward ist es so, dass die wenig Obligationen haben und auf der anderen Seite aber auch dazu noch keine Strafen verhängt, also jetzt nicht im Sinne von irgendwie monetären Strafen sowas. Ne? Also die müssen schon mitarbeiten. Also es gibt so eine Market Surveillance, heißt das, eine Marktüberwachung, die für jedes Land eingeführt wird. In Deutschland ist es sehr wahrscheinlich, dass es das BSI wird oder die Bundesnetzagentur. Das heißt, da gibt es eine Kooperationspflicht oder es gibt irgendwie dann Dinge, die dann verlangt werden, wenn ich als Steward auftrete, dass ich dann eben auch mit diesen Marktüberwachungsorganisationen zusammenarbeite, genauso wie bei Manufacturer auch. Aber es ist wesentlich weniger. Für den Manufacturer sind es eine ganze Reihe von Obligationen. Da hängt dann ein CE-Label mit dran. Ne? Ist dann also irgendwie, wenn ich jetzt ein Stück Software vertreibe, muss ich dann ein CE-Label draufkleben mit allen Dingen, die damit im Zusammenhang stehen. Also ist schon einiges sowas. Ne? Das muss ich auch umsetzen können dann. Wobei man auch sagen muss, dass der gesamte CIA so ein Risk-Based Approach folgt. Das heißt, ich muss vorher quasi so ein Assessment machen, also eine Analyse für mich selber quasi feststellen, was habe ich denn überhaupt für ein Risiko, sowas. Ne? Und da gibt es nochmal Unterschiede dann für Kleinst- und Kleinunternehmen, also KMU und kleiner, wo man dann sagt, naja, wenn ihr jetzt irgendwie ein Produkt auf den Markt bringt, was jetzt irgendwie nicht in einem Atomkraftwerk läuft, was wie gesagt eh schon anders reguliert ist, aber nehmen wir mal an, das ist jetzt quasi nicht irgendwie ein Teil, was jetzt super kritisch ist, wo jetzt auch dieser Attack Vector oder das Threat Model, wenn man jetzt mal so in Cybersecurity-Sprache reden will, so extrem wichtig ist oder sowas, ne, oder so extrem kritisch ist, dann gibt es da andere Verpflichtungen auch. Also es gibt eine Abstufung dort auch für Kleinst- und Kleinunternehmen. Aber diese Obligationen sind natürlich da und die muss man irgendwie erfüllen. Und jetzt ist natürlich die Frage bei den Dingen, die ich jetzt hier so mal fett markiert habe, wie zur Hecke soll das funktionieren, wenn die das selber tun müssen für ihre Open-Source-Abhängigkeiten? Weil das ist, was der CIA sagt. Ne? Der CIA sagt, ich als Hersteller stehe gerade für mein Produkt und wenn ich dort Open-Source-Dependencies einbinde, dann stehe ich auch für die gerade. Ich kann das nicht externalisieren. Ich kann es nur dann externalisieren, wenn diese Open-Source-Abhängigkeiten durch einen anderen Manufacturer auf den europäischen Binnenmarkt gebracht wurden. Aber das wird für eigentlich alle Open-Source-Abhängigkeiten nicht der Fall sein, weil diese Open-Source-Maintainer nicht zum Manufacturer werden. Die werden jetzt nicht anfangen, ihre Open-Source-Libraries CE zu labeln, weil sie das nicht müssen und weil es gibt keinen Grund dafür und weil es natürlich auch sehr aufwendig ist. Das heißt, die müssen quasi gerade stehen für diese Obligationen hier, die sie dann natürlich transitiv auch für ihre ganzen Abhängigkeiten prüfen müssen. Und die Frage jetzt für mich und für alle anderen, die auf den CIA gucken, ist natürlich dann, wie machen sie das denn? Also wenn ich jetzt ein Hersteller bin, und ich gucke jetzt auf meinen Dependency Graph und das ist jetzt pro Produkt vielleicht irgendwie ein bisschen unterschiedlich, aber Mercedes-Benz zum Beispiel sagt, gut, wieder anders reguliert, aber nur mal als Beispiel, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, sagt, in so einer modernen E-Klasse sind irgendwie 3000 Open-Source-Abhängigkeiten verbaut, sowas, ne? Oh. Und ich nehme mal an, Sie reden da nicht von Testabhängigkeiten oder die ich jetzt irgendwie zwischendurch mal habe, um das Produkt zu bauen, sondern also das Softwareprodukt, sondern sind Abhängigkeiten, die in einem Fahrzeug drin sind. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie so ein modernes Fahrzeug aussieht, allein wenn ich mir das Entertainment-System angucke, kann ich mir leicht vorstellen, dass es 3000 Abhängigkeiten sind. Also es ist ein Haufen Zeug, was dort drin ist in diesem Fahrzeug. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, jetzt taucht, also klar, ich muss jetzt so eine Due Diligence machen, das sagt der CIA, ich muss quasi durch diesen Dependency Graph durchgehen und muss für jede einzelne Komponente mir das anschauen und muss sagen, wie sieht denn das aus? Ist das hier secure by design? Habe ich dort irgendwie, ne, sind dort irgendwie die Methoden des guten Software Engineerings, sind die dort irgendwie umgesetzt oder ist das irgendwie Kraut und Rüben? Das muss ich mir anschauen, kann ich vielleicht machen, aber wenn es dann zu einer Security Vulnerability kommt auf einer von diesen Komponenten, die ich da eingebaut habe, dann ist natürlich die Frage, was passiert denn dann? Sowas, ne? Dann habe ich laut CIA erstmal, also wenn das eine Vulnerability ist, die quasi exploitbar ist, dann muss ich die innerhalb von 24 Stunden melden. So. Dann muss ich aber auch irgendwie in due time, also irgendwie in einer angemessenen Zeit auch fixen. So, wie will ich das denn machen, wenn ich überhaupt nicht die Experten habe in meinem Team? Stellen wir uns jetzt mal nicht ein Daimler vor, sondern irgendwie ein kleines KMU-Team oder sowas, ne, die jetzt irgendwie ein digitales Produkt bauen oder ein Produkt mit digitalen Elementen. Wie sollen die denn diese Vulnerability fixen, wenn die dort überhaupt nicht auf diesem Tech-Stack unterwegs sind, wenn die sich überhaupt nicht dort auskennen, wenn die dieses interne Fachwissen gar nicht haben? Wie soll das funktionieren? So, also das ist jetzt so die Frage. So. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist ja eigentlich eine gute Chance, weil was passieren wird, ist, dass die Hersteller dann natürlich mit diesem Open-Source-Maintainer dann ins Gespräch kommen müssen. Müssen sagen, ja, pass auf, Vulnerability haben wir hier gefunden, fix das mal bitte und mach mal sowas. Ne? Und dann ist aber die Frage, ja, aber wie soll das funktionieren, wenn das sind ja Hobbyisten, die machen das ja am Wochenende und am Abend, haben wir gerade gelernt. Ne? Wenn wir mal an die Persona zurückdenken, Ihr habt vielleicht jetzt übernächste Woche Mittwoch mal Zeit dafür, aber jetzt sowas, ne? Und weiß auch noch gar nicht, so. Also wie soll das funktionieren, wenn es dort keine Beziehung gibt? Aber natürlich wird es dann so sein, dass die Manufacturer dann sagen, ja klar, ich rufe dich an, ich rufe meinen Dependency Graph an und frag den so, was kannst du mal bitte so, ne? Und dann ist es natürlich aber auch so rum, dass da irgendwie so ein, also wenn man sich das dann mal überlegt und sagt, okay, ich denke jetzt an mein kleines Startup, ne, und habe dieses Produkt und habe dort irgendwie mein Software Composition Analyst Tool sagt mir, ich habe 428 Abhängigkeiten und ich habe ein Frontend und ein Backend, und das ist nur Frontend. Oder sagen wir mal, es ist nur ein Backend, habe ich 428 Abhängigkeiten, ne, irgendein, keine Ahnung, Python, Java, whatever. Und dann denke ich mir, jetzt müsste ich also dann für 428 Pakete rausfinden, wer sind denn dort die MaintainerInnen, wenn ich, also ne, pro Fall dann, also wenn ich eine Vulnerability habe, so das, also es entsteht irgendwie da irgendwie so ein 1-zu-N-Ding. Und dann aber auf der MaintainerInnen-Seite habe ich natürlich auch dann andersrum ganz viele Hersteller, haben wir ja gelernt, also vielleicht tausende Hersteller, vielleicht Zehntausende, vielleicht Hunderttausende, die jetzt meine Komponente benutzen. Und jetzt, wie ist denn das dann, wenn die jetzt alle gleichzeitig irgendwie so eine kritische Security Vulnerability aufgehen sehen und rufen die dann alle bei mir an? Also wie soll das funktionieren? Und wie mache ich denn dann, wie kriege ich denn dort irgendwie einen Vertrag hin und sowas, ne? Und also wir lernen, wenn man das mal so ein bisschen mit UML sich angucken will, es ist so ein, also ich muss so ein N da überall dran malen, ne, an diese beiden Entitäten, ne? Ich habe dort irgendwie eine N-zu-N-Beziehung irgendwie und wie soll das gehen? So, und deswegen hat man gesagt, ja gut, dann gibt es ja natürlich dann irgendwie Stewards und dann gibt es vielleicht aber eben auch Service-Provider, die dann da reinkommen und die dort irgendwie das Problem lösen und dann gibt es die großen Red Hats und so, ne? Und die, oder ich habe so, keine Ahnung, in einigen Ökosystemen ist es ja so ein bisschen geklärt, ne, bei Spring zum Beispiel im Java-Umfeld, so ein Web Application Framework, da gibt es irgendwie eine große Firma, die das quasi Broadcom, die quasi dort sehr viel Know-how haben, so Service-Kontrakte, auch Long-Term-Support-Zeug irgendwie zu machen und sowas, da ist es geklärt, Big Business, Big Tech, Big Money, alles klar, aber für jetzt unsere Maintainer-Persona ist es nicht geklärt, so, ne, ist ein bisschen unklar. Und deswegen war so der, jetzt nach 37 Minuten, so die wichtigste Folie eigentlich so, die Idee war, na, dann ist doch jetzt genau der Zeitpunkt, um zu sagen, Maintainerinnen könnten sich zusammentun, um quasi dezentral ein Angebot zu machen, ein Offering zu bauen, ne, wie wir im Business-Sprech sagen, irgendwas zu basteln, was genau dieses Problem löst und wo ich sagen kann, ja, passt auf, Industrie, ihr habt Bedarf, wir sind die Expertinnen und wir können das Problem lösen. Und das heißt jetzt nicht, dass man damit jetzt irgendwie rich wird oder dass man jetzt irgendwie sagt, okay, da kann ich jetzt meinen Dayjob aufgeben oder kann ich jetzt irgendwie, ne, und ich kann jetzt alle Probleme, das sage ich nicht, ne. Und ich sage auch nicht, dass es jemand muss. Und auch der CIA übrigens sagt, ich muss das nicht, ne, ich muss dort nicht die Leute dazu zwingen. Das ist immer diese Misconception, die im CIA drinsteckt. Niemand von diesen Open-Source-Maintainern muss das. Aber es ist eine, wie man jetzt wieder businessmäßig sagen würde, eine Opportunity. Und das ist das, was ich versuche quasi nochmal zu transportieren und zu sagen, okay, vielleicht gibt es ja doch eine Chance, dass man sich zusammentut mit ein paar anderen Maintainerinnen und sagt, passt auf, wir haben ja ein bestimmtes Ökosystem im Blick. Wir bauen jetzt eine Commercial Entity drumherum und wir bieten Service Contracts an für diese Art von Libraries und wir machen das, bevor irgendjemand anders reinhüpft und dort irgendein Angebot macht, wo die Value Creation, ne, wo das Geld dann am Ende landet, vermutlich nicht sehr zugunsten der Maintainerin-Community sein wird, sondern eventuell eher auf der Seite von den Menschen, die das im Business die letzten 25, 30 Jahre schon sehr gut verstanden haben, die Dinge zu monetarisieren. Und ich denke, da ist es interessant, jetzt reinzugucken. Also nochmal kurz zusammenfassend, warum überhaupt? Ne? Ich finde, wenn Maintainer die den Value herstellen, sollen sie auch die Monetarisierung ownen, ne, und nicht irgendwie externalisieren. Es wäre ein Weg, um Sustainability zu bauen, also zu sagen, okay, wir lassen uns mal nachhaltig reinschauen, lass uns mal weniger von Grants und sowas, ne, weil dann immer Leute sagen, ja, geht zum STF und geht zum Prototype Fund und so, alles richtig und das ist genau das, was wir sollten. Der Staat hat dort eine Aufgabe. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir dort die Mittel verstärken, aber wir müssen auch ein Angebot in die Industrie machen, was sie auch annehmen können. also vielleicht auch am Ende annehmen müssen, weil es einen CIA jetzt gibt, der die Daumenschrauben ein kleines bisschen härter dreht. Und die Hacker-Community hat, also Open-Source-Maintainerin-Community hat aus meiner Sicht schon immer gezeigt, dass sie Dinge auch engineeren können. Also wenn wir uns an große Events, ne, was so ein bisschen auch so unsere Heimat jetzt aus dem CCC ist und sowas, ne, es war schon immer möglich, Dinge möglich zu machen, die unmöglich schienen, die auch mit sehr viel Geld im Zusammenhang standen. Und ich glaube, man kann das engineeren, wäre jetzt so meine Überzeugung. Und wie gesagt, man muss das nicht. Ne? Niemand muss das tun. Niemand ist in der Obligation, aber es ist eine Opportunity. Und warum jetzt? Na, weil es jetzt quasi dieses Window of Opportunity ist, was jetzt gerade offen ist. Es ist jetzt die Chance, weil der CIA jetzt quasi jetzt über mehrere Stufen bis Ende Dezember, also Dezember 2027 in Full Force geht. Ja, es gibt immer noch ein bisschen Zeit, um sich zu organisieren. Wie gesagt, wenn die Maintainerin-Community das jetzt nicht macht, dann wird irgendjemand anderes reinhüpfen und wird sagen, ja, wir haben jetzt hier ein Offering, es funktioniert wunderbar für alle Ökosysteme und wir sind, vielleicht gibt es auch Leute, die eher als Versicherungsunternehmen auftreten und sagen, ja, was weiß ich, du gibst mir jetzt X Amount von Money und ich sorge am Ende dafür, dass das dann schon irgendwie okay sein wird für dich, sowas. Ne? Wir externalisieren sozusagen das Risiko gegen Geld, was aber eine schlechte Situation, glaube ich, wäre für die gesamte Cybersecurity und auch für die Maintainerin, wie gesagt, weil das Value woanders landet. Und wie gesagt, ich denke, dass es wird Institutionen geben, auch Software, Open Source Software Foundation, die eine Ansprechpartnerin brauchen für jemanden, mit dem man mal einen Service-Contract machen kann. Das wird jetzt aus meiner Sicht kommen, weil quasi diese Obligationen da sind, ne? Und man braucht das. Man kann jetzt sehr lange noch drüber reden, ob diese Commercial Entities dann entweder zum Manufacturer oder zum Steward werden, wobei ich, also das mit dem Steward könnte man so ein bisschen offen lassen, beim Manufacturer bin ich mir ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich eher nicht eine gute Variante wäre, weil dann wieder andere Dinge mit reinkämen, was sie aber auch nicht müssen, so wie ich den CIA lese. Man kann ohne weiteres auf Open-Source-Komponenten einen Service anbieten, ohne zum Hersteller zu werden. Sowas, ne? Das funktioniert, das ist vorgesehen aus meiner Sicht. Genau. Und das war der Pitch. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Und feste Überlegungen gesetzt, was ich so immer im Bauch ein bisschen hatte. Also danke dafür. Und es ist zwar schon die Zeit vorangeschritten, aber ich glaube, eine Frage kriegen wir unter. Habt ihr eine Frage im Saal? Also wir kriegen sonst auch zwei, wenn eine Frage zu viel Druck ist. Ja.
Nach meiner Erfahrung ist die Realität von, wenn man ganz viele Abhängigkeiten hat, Hunderte und so, auch immer eine, dass du einen gewissen Prozentsatz einfach unmaintained, praktisch unmaintained hast. Ne? Also dieses Bild, die Maintainerinnen verbinden sich dezentral und bauen irgendwie Entitäten und sowas, basiert ja auf so einem, alle sind irgendwie auch da und können reden und aktiv und so, und das ist ja nicht die Realität. Das heißt, das ist schon mal eine Sache. Und wie willst, also dieses, ich finde die Idee idealistisch total spannend, ja, zu sagen, dezentral Maintainer machen Organisationen, aber es gibt eben auch eine Realität von dem, wie wirklich verbunden alles ist oder eben nicht verbunden. Du sagst ja auch, 61% sind solo.
Alleine. Mhm.
Und das heißt, das ist schon, also wie hast du da irgendwie, wie stellst du dir das vor sozusagen, dass das zustande kommen könnte, wahrscheinlich irgendwie in Teilbereichen dann zumindest mal, dass Leute anfangen und ein Beispiel geben, wie man das machen kann, oder was wäre so deine Idee sozusagen, wie das wirklich organisch irgendwie passieren könnte?
Ja, ich denke, zur letzten Frage, ich denke, man sollte sich Rollenmodelle anschauen, ne? Also Dinge in einem Ökosystem, wo das mal gut funktioniert hat, wo jemand mal ein Businessmodell bauen konnte, wo jemand irgendwie es geschafft hat, aus so einer Komponente, die vielleicht auch ein bisschen tiefer verbaut ist, quasi eine Entität zu bauen und auch eine Gruppe drumherum, dass das funktioniert. Ich glaube, es gibt wenige Beispiele, aber es gibt die und die sollte man sich genau anschauen. Auch anschauen, warum hat es funktioniert? Gibt es dort Spezifika, die jetzt das Tech-System, ich glaube, das geht, also dass man sich das anschaut. Und ich glaube aber, das muss natürlich ein Aufwand sein, diese Verbindung herzustellen. Wie du sagst, aus isolierten Menschen eine Gruppe zu machen, ist eine Aufgabe, aber ich denke, jetzt hat man vielleicht so ein bisschen so einen kleinen Schubs, den man jetzt vielleicht geben kann. So, ne? Und zu der anderen Frage, unmaintained, natürlich, das ist die Realität, aber das ist ein Problem, was wir in dieser Software-Engineering-Community oder in der Produkt-Community insgesamt haben. Das ist ja jetzt nichts Neues und das ist ein Problem und wir müssen schauen, dass quasi dann auch solche Abhängigkeiten, die nicht mehr maintained sind, einfach auch deprecated werden oder wo man sich eben anschaut, wie kann man Dinge vielleicht irgendwie konsolidieren oder irgendwie auch sunsetten sowas, ne? Das Zeug mal auch aus meinem Dependency-Graph wieder rausfliegt, was jetzt irgendwie nicht, also wo es auch viel zu wenig Anreiz für gibt. Aber ich denke, das sind so Dinge, die waren früher interessant, die werden jetzt, sind immer noch interessant, werden aber durch den CIA jetzt ein bisschen expliziter. So, okay, was heißt das jetzt?
Das ist schon kompliziert. Irgendwer muss das Role Model sein, so schwierig wie es auch ist, ja. Ich denke, da ist noch viel Raum für Diskussion und Gespräche mit dir. Bist du noch ein bisschen da? Mhm. Okay. Dann schließe ich jetzt hier erstmal deinen Talk. Vielen Dank, nochmal Applaus für Mirko.
Dankeschön. Danke.